Wir hören auf den Predigttext Psalm 19. Ein Psalm Davids vorzusingen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende, und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt sein Knecht sich durch sie warnen. Und wer sie hält, der hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und rein bleiben von großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes, das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen.
Advent, für viele eine Zeit der Freude. Wir sehen es auch hier überall werden, vermehrt gemütliche Lichter angemacht. So mancher schmückt seine Wohnung, sein Haus, vielleicht auch von außen, um sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Weihnachten, ein Fest der Liebe, Zeit geprägt von Besinnlichkeit, Ruhe und von Frieden. Ja, wie passend, dass uns in der neuesten Corona-Verordnung für Niedersachsen eine Weihnachtsruhe, wie der Ministerpräsident sie nennt, auferlegt wird. Beachten Sie meine Ironie bitte. Die Feier der stillen Nacht, der Geburt Jesu vor 2000 Jahren, die wir auch in dem bekannten Weihnachtsklassiker Stille Nacht, Heilige Nacht besingen, sowie auch die Tage unmittelbar danach und davor, werden hier missbraucht, um weiter Grundrechte einzuschränken und zu beschneiden. Aber da stellt sich die Frage, wie viele werden wirklich zur Ruhe kommen in dieser Zeit? Oder wie viele sind bereits zur Ruhe gekommen in der Adventszeit? Wie viele nehmen die aktuellen Nöte doch mit in die Adventszeit und werden sie auch mit in die Weihnachtstage hineinnehmen? Gerade Leute, die alleine sind, die gar nicht so einen großen Familienkreis haben, einen großen Freundeskreis, wie werden sie damit umgehen? Wie viele werden vielleicht um die Zukunft bangen, vielleicht um Arbeitsplätze? Was wird das nächste Jahr bringen? Wie viele sind vielleicht auch genervt von dem ganzen leeren Geschwätz, so manch eines Politikers, von den Lügen, denen man Tag für Tag ausgesetzt wird? Fragen über Fragen, die eigentlich wie ein dunkler Schleier über dieser Zeit liegen, die eigentlich Freude, Ruhe und Frieden ausstrahlen und bringen soll. Und wie viele werden sich wirklich mit Weihnachten und dem wahren Sinn befassen? Advent bedeutet schließlich Ankunft und beschreibt diese Wartezeit, in der man symbolisch auf das Kommen Jesu in diese Welt wartet. Gott kommt in die Welt und offenbart sich in seinem Sohn, was vor mehr als 2000 Jahren in der Krippe geschehen ist. Im Advent wartet man also symbolisch darauf, dass Gott sich den Menschen zeigt. Aber ist Weihnachten das erste Mal, dass Gott sich den Menschen zeigt? Denn was ist mit den Menschen, die damals gar nicht gelebt haben, wie wir? Können wir Gott gar nicht sehen? Zeigt sich Gott uns nicht? Und genau hierauf gibt uns Psalm 19 Antworten. David richtet in diesem Psalm 19 unseren Blick auf zwei Offenbarungen Gottes an die Menschen, die in ihrer Natur unterschiedlicher nicht sein könnten und doch erstaunlich ähnlich sind und sich wunderbar ergänzen. Deswegen soll das Thema für die heutige Predigt lauten, wenn Gott sich zeigt. Wie zeigt Gott sich uns Menschen und was folgt daraus für uns für eine Verantwortung? Diese Fragen wollen wir heute versuchen zu klären. Und wir starten auch direkt mit der ersten Offenbarung Gottes. Erstens, Gottes Offenbarung in der Schöpfung. Gottes Offenbarung erstens in der Schöpfung. Und ich lese noch einmal die ersten 7 Verse vom Psalm 19. Dem Vorsänger, ein Psalm von David. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Kunde. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und ihre Sprache bis an das Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne in ihnen ein Zelt gesetzt. Und sie ist wie ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende der Himmel ist ihr Ausgang und ihr Umlauf bis zu ihren Enden. Und nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Beim Lesen dieser ersten Verse fällt auf, dass sich David hier in diesem Psalm nur auf einen Teil der Schöpfung beschränkt, in dem wir Gottes Offenbarung sehen, nämlich die Himmel. Warum lässt er den ganzen Rest aus? Lohnt es sich nicht auch, die Meere, die Berge, die sonstige beeindruckende Natur wenigstens zu erwähnen? Ganz zu schweige denn von der Vielfalt an Pflanzen und Tieren, die umso größer wird, je mehr man sich damit beschäftigt. Forscher von Tieren und Pflanzen werden das kennen. Je mehr man reinschaut in die Details, desto beeindruckter ist man von den Kleinigkeiten, die man findet. Und das stimmt, all das ist wirklich beeindruckend und ich hoffe sehr, dass wir uns von all diesen Dingen in der Natur immer wieder auch auf Gott hinweisen lassen. Aber die Betrachtung der Himmel vermittelt etwas, was all diese Dinge nur im Ansatz können. Nämlich die Betrachtung des Himmels, die vermittelt uns das Gefühl von Unendlichkeit. Ja, wenn wir uns hier auf der Erde die Sachen anschauen, wir können sie irgendwie noch greifen. Man kann irgendwie den höchsten Berg kann man erklimmen. Man kann drüber hinwegfliegen. Aber wenn wir in die Tiefen des Himmels schauen, dann können wir das nicht greifen. Und wir reden plötzlich nicht mehr von 100 oder 1000 Kilometern, sondern wir reden plötzlich von Hunderttausenden bis Millionen von Kilometern, wenn wir Abstände beschreiben. Abstand von der Erde zur Sonne zum Beispiel. Oder wir reden von Lichtjahren. Und Geschwindigkeiten, die hier auf der Erde schnell sind, sind plötzlich im Universum ein Witz. Die Größe von Planeten und Sternen übersteigt alles, was wir uns überhaupt vorstellen können. Und so sehr wir es auch versuchen, diesen Bereich der Schöpfung Gottes, den können wir Menschen nicht beeinflussen. Ja, auf der Erde, wir können die Natur verändern, wir können Flüsse umleiten, wir können Landschaften verändern in einem bestimmten Maße. Wir können Tiere zähmen, wir können sie als Haustiere halten, wir können sie zur Nahrung nutzen. Eben gleiches gilt auch für Pflanzen. Das heißt, wir können sehr viel Einfluss nehmen auf die Dinge in dieser Welt. Aber was wir nicht können, ist den Himmel zu verändern. Ja, also, und das ändert auch nichts daran, dass wir angefangen haben, den Himmel zu erkunden, indem wir hochfliegen, indem wir Sonden hochschicken. Wir kratzen nur an der Oberfläche dessen, was da wirklich ist. Und somit ist der Himmel auch zugleich der unberührteste Teil der Schöpfung Gottes. Und es ist also nicht verwunderlich, dass David hier unseren Blick in dem Psalm nach oben richtet. Denn was wäre geeigneter, um uns die Größe und die Herrlichkeit Gottes vor Augen zu stellen? Und hier es wird ja deutlich, dass David hier nicht den Himmel als den Wohnraum Gottes meint, wie wir ihn auch nennen. Gott ist im Himmel. Denn den können wir nicht sehen. Ja, wenn David nach oben schaut, sieht er nicht den Wohnraum Gottes. Sondern was sieht er? Er sieht den planetarischen Himmel, den atmosphärischen Himmel, das, was wir Tag und Nacht wahrnehmen können. Und diese Himmel haben eine Botschaft für uns. Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Herrlichkeit oder andere Sätze auch Ehre meint hier die Großartigkeit, die höchste Schönheit Gottes. Die Größe des Himmels offenbart uns die noch viel größere Größe des dahinterliegenden Schöpfers, der all das ins Dasein gerufen hat. Wenn schon der Himmel nicht greifbar ist, wie viel weniger ist es der, der ihn gemacht hat? Und das liegt in der Natur der Sache. Wenn wir beispielsweise ein hervorragendes Auto sehen, dann zeigt uns diese geniale Konstruktion nicht einfach nur, dass da ein geniales Auto steht, das irgendwie plötzlich da war, sondern es zeigt uns, dahinter war jemand, der sich Gedanken gemacht hat, der geniale Ideen hatte und sie umgesetzt hat in einer technischen Form. Und das ist das Auto. Das heißt, dieses Auto offenbart uns die Genialität des Erfinders dahinter. Und nicht einfach nur, dass da ein schönes Auto steht. Und wie Sie sicherlich wissen, gibt es heutzutage mit der Evolutionstheorie einen alternativen Erklärungsversuch für die Entstehung des Universums und all dessen, was wir sehen. Alles soll in einem evolutionistischen Prozess zufällig über sehr, sehr viele Jahre entstanden sein, bis zu dem Stand, den wir heute sehen. In all seiner Komplexität, sowohl das Kleine als auch auf der großen Ebene. Und mir persönlich fällt es bei all dieser Komplexität und Feinabstimmung sehr schwer, da an Zufall zu glauben. Und man kann sehr gut nachweisen, wie wie unwahrscheinlich es ist, dass solche Sachen durch Zufall entstanden sind, weil die Prozesse eben doch viel zu komplex sind und viel zu abgestimmt sind, als dass da zufällige Prozesse Einfluss genommen haben könnten. Und bei einem Auto oder sonstigen technischen Erfindungen würden wir auch nie auf die Idee kommen, dass das so passiert ist. Sondern wir wissen immer, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Wir würden nie auf diese abstruse Idee kommen, da war Zufall im Spiel. Und David nennt hier neben dem Himmel noch ein weiteres Wort, er nennt es Ausdehnung. Oder manche übersetzen auch Feste. Das Wort ist uns nicht so geläufig in der Sprache. Und es ist auch nicht ganz einfach, exakt zu definieren, was hier gemeint ist. Was aber sehr klar ist, ist der Ursprung dieses Wortes. Er wird nämlich das erste Mal verwendet in 1. Mose. 1. Mose 1 im Schöpfungsbericht. Da finden wir in Vers 6 bis 8 die Beschreibung dessen. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser und sie scheide das Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, die unterhalb der Ausdehnung von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es wurde so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. In manchen Übersetzungen steht hier anstelle von Ausdehnung auch festes Gewölbe, also irgendwie eine Kuppel. Und letztendlich, das haben wir auch gesehen, benennt Gott es dann als Himmel, also irgendwie eine Art Synonym für Himmel. Und es wird hier sehr deutlich, dass die Ausdehnung, auch wenn man sie vielleicht nicht ganz fassen kann, bis wo geht sie wirklich, was umfasst sie, aber was sie auf jeden Fall ist, ist, dass Gott einen Lebensraum schafft. Also Gott trennt irgendwie Wassermassen voneinander, schafft hier einen Raum, in dem Leben entstehen kann. Und in Vers 20 greift er es nochmal auf und sagt, die Vögel fliegen in dieser Ausdehnung. Das heißt, die Ausdehnung ist auch ein Ausdruck Gottes schöpferischer Macht, indem er einen Lebensraum schafft, in dem Pflanzen, Menschen, Tiere existieren können. Und dann setzt David das Bild fort. Wir gehen zurück zu Psalm 19 in Vers 3. Die Botschaft über die Herrlichkeit Gottes wird von Tag zu Tag und von Nacht zu Nacht weitergereicht. Und dieses Bild von David beschreibt letztendlich die Beständigkeit der Schöpfung Gottes. Heißt, jeder Tag übergibt quasi seine Botschaft, nämlich dass sie zeugt von einem herrlichen Schöpfer dahinter, an den nächsten Tag, der wiederum die gleiche Botschaft verkündet. Und das Gleiche gilt auch für die Nacht. In der Nacht sehen wir nochmal andere Facetten des Himmels, die wir tagsüber nicht wahrnehmen können. Und das ist eine Beständigkeit, ein Rhythmus von Tag und Nacht. Und dieses folgt festen Regeln. Und auch die Zeit, die wir wahrnehmen können, folgt festen Abläufen. Und jeder neue Tag verkündet laut, dass es einen Gott gibt, der alles geschaffen hat und der alles hält. Und auch die Nacht stimmt hiermit ein. Also ein weiteres Zeugnis für die Größe und die Macht Gottes und auch für die Beständigkeit. Er ist nicht launisch, nicht willkürlich, sondern treu und beständig. Und das spiegelt sich wieder in den Prozessen, die wir in der Natur beobachten können. Er kann eingreifen in diese Prozesse, aber in der Regel beobachten wir feste Abläufe, die sich immer wiederholen. Und diese sind gleichzeitig auch eine Chance für den Menschen, jeden Tag neu wieder die Möglichkeit zu haben, diese Herrlichkeit und diese Größe Gottes zu sehen. Gott zeigt sich uns in seiner Schöpfung. Und wir haben jetzt bis hier immer wieder von einer Verkündigung gesprochen. David sagt es auch, die Himmel erzählen, ein Tag berichtet es den anderen. Aber gehören zu Rede nicht auch Worte? Ja, wenn wir irgendwas erzählen, dann nutzen wir normalerweise Worte. Und genau das greift David auf in Vers 4 und 5. Keine Rede, keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Ihre Messschnur oder auch die Ausdehnung dieses Zeugnisses geht aus über die ganze Erde, ihre Sprache bis an das Ende des Erdkreises. Das heißt, es ist eine Sprache ohne Worte. Und ganz so fremd ist uns das Konzept gar nicht, wenn wir haben das Sprichwort, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das heißt, wir benutzen auch Bilder, um Sachen zu beschreiben, die vielleicht für uns schwer in Worte zu fassen sind. Das heißt, man kann sehr wohl auch mit Bildern reden und Inhalte und Botschaften vermitteln. Und das ist genau das, was auch in der Schöpfung passiert. Eine Sprache ohne Worte. Es ist eine Botschaft Gottes und sie bezeugt, dass es einen großen und mächtigen Gott gibt. Diese Botschaft umhüllt die ganze Erde, sie geht von einem Ende bis zum anderen, erreicht jeden Winkel. Und wem hier vielleicht Tag und Nacht noch etwas zu abstrakt sind als Botschafter, dem fügt David noch ein weiteres Element hinzu, nämlich die Sonne, Vers 6 und 7. Er hat der Sonne ihnen ein Zelt gesetzt und sie ist wie ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende der Himmel ist ihr Ausgang, ihr Umlauf bis zu ihren Enden nichts ist für ihrer Glut verborgen. Ja, die Sonne, die zieht einmal, wie wir es wahrnehmen, über den ganzen Himmel und beleuchtet jeden Flecken. Und David erinnert sich bei der Beobachtung der Sonne an zwei Situationen oder an zwei Begebenheiten, nämlich einmal an einen Bräutigam, der auszieht, um seine Braut in Empfang zu nehmen. Und das war in der damaligen Tradition etwas sehr Festliches, ein prächtig geschmückter Bräutigam verlässt sein Haus und holt seine Frau, seine Braut ab. Das unterstreicht die Anmut und die Schönheit. Und das Bild des Kämpfers im Wettkampf, das kennen wir sehr gut, jemand, der irgendwie in einem Wettkampf ist und seine Bahn läuft, jemand, der vielleicht einen Sprint läuft oder auch längere Läufe. Und das hebt mehr Eifer und Zielstrebigkeit hervor. Und beide Bilder haben gemeinsam, dass sowohl der Bräutigam als auch der Wettkämpfer öffentlich auftreten. Sie sind sichtbar, sie präsentieren sich, sie werden gesehen. Und so auch die Sonne. Sie geht an einem Ende auf, am anderen wieder unter und überstreicht den gesamten Himmel, den wir sehen können. Hier eine kleine Anmerkung. Diese Stelle ist kein Argument dafür, dass die Bibel ein geozentrisches Weltbild vertritt. Also ein Weltbild, wo die Erde im Mittelpunkt ist und alles kreist irgendwie drumherum, wie auch die Sonne. Das war ein Verständnis, was damals vor vielen hundert Jahren sehr gebräuchlich war, weil das sieht man. Das ist, wie man es wahrnimmt. Die Sonne zieht einmal drüber, also muss die Sonne sich irgendwie um die Erde rumbewegen. Der Psalmist beschreibt hier vielmehr in lyrischer Form, wie wir Menschen den Lauf der Sonne wahrnehmen. Und auch wir, obwohl wir in der Regel an das heliozentrische Weltbild glauben, nämlich dass die Sonne im Mittelpunkt steht und die Erde um die Sonne kreist, sagen trotzdem, die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Weil das ist das, was wir wahrnehmen. So sieht es für uns aus. Deswegen ist es in unserem Sprachgebrauch ganz normal, es so zu formulieren. Und so ist auch die Formulierung im Psalm 19 zu verstehen. Sie steht also nicht im Widerspruch mit den Erkenntnissen der Naturwissenschaft. Diese erste Offenbarung Gottes, die wir jetzt in diesen ersten sieben Versen sehen, wird auch als allgemeine Offenbarung bezeichnet. Allgemein, weil es eine Offenbarung ist, die jeder Mensch verstehen kann. Jeder Mensch, unabhängig von Kultur, Sprache, Herkunft, Lebensumständen, kann diese Botschaft verstehen, eben weil es eine Rede ohne Sprache, ohne Worte ist. Es gibt eine unübersehbare Offenbarung für jeden Menschen, dass es einen großen Gott gibt. Das trifft insbesondere auf den Himmel als einen Teil der Schöpfung zu. Und vermutlich hat Paulus auch genau diesen Psalm im Blick gehabt, als er in seinem Römerbrief in Kapitel 1 schreibt, ab Vers 18, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien. Heißt, Paulus sagt hier, in der Schöpfung, in dem, was gemacht wurde, kann jeder Mensch erkennen, dass es einen großen Gott gibt, der da drüber steht. Und deswegen ist jeder Mensch letztendlich schuldig, wenn er diese Existenz Gottes verurteilt. Keiner kann sagen, das hat mir niemand gesagt. Denn dass es einen Gott gibt, kann jeder in der Schöpfung sehen, der sich damit beschäftigt. Und hier stimmen sogar bedeutende Wissenschaftler ein. Werner Heisenberg zum Beispiel hat einmal gesagt, ein sehr bekanntes Zitat, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Und damit sagt er letztendlich, die ernsthafte Naturwissenschaft führt zum Schöpfer selbst. Heißt, auf den ersten Blick komme ich vielleicht zu der Erkenntnis, es ist zufällig entstanden. Aber wenn ich bis zum Ende dranbleibe, dann führt mich das zu der Erkenntnis, es muss ein Schöpfer dahinter stehen, der das gemacht hat. Und wir können den ersten Punkt, die erste Offenbarung Gottes zusammenfassen. Wenn Gott sich in der Schöpfung zeigt, sehen wir seine Herrlichkeit. Wir sehen, dass da ein großer Gott dahinter stehen muss, der es gemacht hat. Und jetzt kommen wir aber auch zu einem kleinen Haken. Die Offenbarung durch die Schöpfung zeigt uns zwar die Größe und Schönheit Gottes, sie zeigt uns aber nur sehr wenig über das Wesen dieses Gottes. Ja, man kann einiges ableiten, aber weil es eben eine Sprache ohne Worte ist, gibt sie uns wenig Details, wie dieser Gott ist. Wenn wir auch klar sehen, dass es einen Gott gibt. Wir sehen auch nicht, wie steht dieser Gott persönlich zu uns. Diese Informationen, die fehlen. Und im Gegenteil, diese Offenbarung wirft auch die Frage auf, Kann es überhaupt sein, dass ein Gott, der so groß ist, überhaupt nahbar ist? Also wie können wir überhaupt in Kontakt treten mit so einem Gott, der so weit über uns steht? Und auch David hatte das verstanden. Er hat in einem anderen Psalm, im Psalm 8, genau das formuliert. Psalm 8, Vers 4. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast? Der Mensch ist so klein im Angesicht des Himmels, der großen Schöpfung Gottes. Wie kann es überhaupt sein, dass Gott diesen Menschen wahrnimmt als solchen? Und Gott sei Dank gibt es neben der allgemeinen Offenbarung Gottes auch eine weitere Offenbarung Gottes. Und das ist zweitens Gottes Offenbarung in seinem Wort. Wir lesen weiter im Psalm 19, ab Vers 8 bis 11. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht ewig. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt. Sie, die kostbarer sind als Gold und viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. Gott belässt es hier nicht bei einer allgemeinen Offenbarung durch die Schöpfung, sondern er setzt seine Offenbarung fort durch sein Wort. Und das wird auch als spezielle Offenbarung bezeichnet. Also nicht eben allgemein dieses Wissen, es gibt einen Gott, sondern hier geht es wirklich in die Details. Eine geschriebene Offenbarung durch Worte und Sprache. Und hier geht es nicht mehr darum, nur zu zeigen, dass ein Gott existiert, sondern zu zeigen, wie ist dieser Gott. Die Offenbarung in seinem Wort ist dafür da, uns das Wesen offenzulegen, dieses Gottes. Und in diesen wenigen Versen, die wir gerade gelesen haben, wird 6-mal der Name Gottes erwähnt. Und das ist nicht nur irgendein Name Gottes, sondern der Name Yahweh. Und wer etwas mit dem Alten Testament vertraut ist, der wird wissen, dass es ein sehr spezieller Name Gottes ist. Es ist nämlich der Name, der immer wieder in Bezug auf den Bund mit Israel auftritt. Das ist der Name des Bundesgottes Israels. Also ein Name, der Gott als persönlichen Gott beschreibt. Der Gott als einen Gott beschreibt, der erlebbar ist, der nahbar ist und der direkt in das Leben der Menschen hineinwirkt. Der Bundesgott. Und dann holt David zu einer Beschreibung aus von dem Wort Gottes, durch welches Gott sich uns offenbart. Und er beschreibt hier 6 verschiedene Dinge und er beschreibt, wobei er merkt, nicht 6 verschiedene Dinge, sondern er beschreibt ein und dasselbe aus 6 verschiedenen Perspektiven. Hier werden wir uns einen Edelstein vornehmen, ihn aus verschiedenen Richtungen betrachten, um auch alle Lichtreflexionen irgendwie gut wahrnehmen zu können. So können wir uns das hier vorstellen. Er schaut sich Gottes Wort aus verschiedenen Perspektiven an, um zu einem vollständigen Bild zu kommen. Und dabei fügt David jedes Mal an, des Herrn. Also die Formulierung, das Gesetz des Herrn, die Gebote des Herrn. Und das streicht damit, das Wort Gottes, was wir in der Hand halten können, ist von Gott. Und so schreibt es auch Paulus in seinem Brief an Timotheus, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Es ist Gott inspiriert. Es ist nicht nur irgendwie was Nettes, was sich Menschen ausgedacht haben, wie sie sich Gott vorstellen, sondern es ist Gottes Offenbarung an uns. Es ist wirklich Worte von Gott, die er durch Menschen hat niederschreiben lassen. Und David verwendet hier 6 Bezeichnungen, 6 Beschreibungen und 6 Wirkungen. Also immer so ein Dreierpaket. Und diese wollen wir uns jetzt im Folgenden kurz anschauen. Die erste, Vers 8a. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Gottes Wort ist ein Gesetz. Hier steht das Wort Torah. Das heißt so wie weisen, unterweisen, belehren. Und wird deswegen in der jüdischen Literatur mit Weisung oder Lehre übersetzt. Gottes Wort besteht aus göttlichen Anweisungen und offenbart uns, wer Gott ist und was sein Wille ist. Das Gesetz ist vollkommen. Das heißt, es ist zum einen frei von irgendwelchen Fehlern, aber es heißt noch mehr. Es heißt auch, dass Gottes Wort vollständig ist. Es ist Gottes vollständige Offenbarung an uns. Man darf nichts weglassen, man darf auch nichts hinzufügen. Und so endet auch die Offenbarung. Ja, der ist verflucht, der irgendwas hinzutut oder weglässt aus diesem Wort. Es ist Gottes vollständige Offenbarung, es fehlt nichts. Und was ist die Wirkung? Was tut dieses Gesetz? Es erquickt die Seele. Das heißt, es geht zum einen an den inneren Menschen. Seele ist etwas Innenliegendes, das tiefste Innere des Menschen. Und das wird erquickt, es wird aufgerichtet, es wird aufgebaut. Es kann auch übersetzt werden mit verändert. Das heißt, Gottes Gesetze haben die Macht, Menschen aufzurichten, aber auch wirklich im tiefsten Inneren zu verändern, Veränderungen zu bewirken in Menschen, das kann Gottes Wort. Und dann führt er fort, 8b, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht weise den Einfältigen. Gottes Wort enthält Gottes Vorschriften und Vorschriften regeln im Detail, wie Dinge passieren sollen. Und das haben wir im vergangenen Jahr sehr deutlich gemerkt, was Vorschriften sind, weil wir haben ständig neue bekommen, neue Verordnungen, die uns Vorschriften vorliegen. Aber Gottes Vorschriften sind richtig. Sind zuverlässig, war schon ein Vers weiter, sind zuverlässig. Und Gottes Vorschriften sind nicht nur nett gemeinte Hinweise, sondern es sind Gottes Prinzipien, wie wir leben sollen. Es sind Weisungen, die ganz konkret in unser Leben in die verschiedenen Lebensbereiche hineinsprechen. Und weil Gott der Schöpfer und Ingenieur dieser Welt ist, wer wäre besser geeignet, als vorzuschreiben, wie in ihr zu leben ist? Es ist wie eine Gebrauchsanweisung. Wenn ich ein Auto kaufe, dann bekomme ich eine Bedienungsanleitung dabei und die ist vom Inhalt her geprägt durch den, der es gemacht hat. Weil der weiß am besten, wie es funktioniert, wie damit umzugehen ist. Und so ist es auch mit Gott. Die Bibel sind Gottes Vorschriften für unser Leben. Gott hat Leben geschaffen und Gott ist der, der am besten sagen kann, wie Leben auszusehen hat. Jetzt habe ich einen übersprungen, ich war schon bei den Vorschriften. Ich gehe noch einmal zurück zu Vers 8b zum Zeugnis. Nämlich Gott hat das Gesetz gegeben und er hat das Zeugnis gegeben. Das heißt, Gott bezeugt in seinem Wort die Wahrhaftigkeit seines Willens. Da waren wir stehen geblieben. Gott bezeugt in seinem Wort die Wahrhaftigkeit seines Willens und seiner Person. Und als solches ist Gottes Wort zuverlässig. Gott sagt in seinem Wort die Wahrheit. Und deswegen kann Gottes Wort weise machen. Und Weisheit heißt, dass jemand in der Lage ist, Fähigkeiten klug und richtig entsprechend einer Situation in praktischen Lebensbereichen anzuwenden. Jemand, der weise ist, der kann klug entscheiden. Und wen macht Gott weise? Den Einfältigen. Macht weise den Einfältigen. Also einfältig ist jemand, der nicht reflektiert, der sich einfach allem hingibt, was so passiert. Und diese Haltung kann Gottes Wort verändern und Gottes Wort kann weise machen. Und dann, ich lese nochmal Vers 9a, die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Wir hatten schon gesehen, Gott als der Ingenieur der Welt gibt Vorschriften, weil er weiß, wie die Welt funktioniert, er weiß, wie Leben funktioniert. Und diese Vorschriften sind richtig, eben weil sie von Gott kommen. Und was bringen diese göttlichen Vorschriften, diese göttlichen Prinzipien für unser Leben? Sie bringen echte Freude. Und Freude bekommt man nicht durch großen Besitz, bekommt man nicht durch Anerkennung, nicht durch Erfolg, durch Ruhm, durch Gesundheit. Was viele Menschen meinen, dass sie darin ihre Freude finden und werden oft enttäuscht und sind am Ende umso niedergeschlagener als vorher. Nein, Gottes Wort bringt die echte Freude, die durchträgt auch durch Situationen, wo Erfolg ausbleibt, wo Anerkennung umschlägt in Verachtung, wo man nicht mehr gerühmt wird, wo man vielleicht krank wird, wo Besitz dahin geht, wo Familie einen verlässt, wo Freunde einen verlassen. Was bleibt, ist die Freude, die wir in Gottes Wort finden, wenn wir uns mit seinen Vorschriften beschäftigen. Und Jim MacArthur beschreibt in seiner Predigt über diesen Psalm sinngemäß seine Haltung, die er in den letzten Jahren hatte, als er Predigten und Kommentare vorbereitet hat. Und er hat viele, viele Jahre Predigterfahrung hinter sich. Und er sagt, es war eine wahre Freude von Anfang bis zum Ende. Ich freue mich, jede Woche die Predigt vorzubereiten und das Manuskript anschließend in das Kapitel für einen Kommentar zu schreiben. Es ist mir eine Freude, weil ich Gottes Wort studieren darf. Und das sagt er nach Jahrzehnten von Predigten. Er ist nicht müde, immer wieder dasselbe Buch zu lesen, es vorzubereiten, anderen Menschen weiterzugeben. Und das über viele, viele Jahre, um daraus Kommentare zu schreiben. Eben weil es für ihn eine Freude ist, sich damit zu beschäftigen. Und wenn man ihm dabei zuhört, merkt man, dass er das meint. Er strahlt diese Freude dann auch wirklich aus. Und man glaubt es ihm, dass es nicht ein Kampf für ihn ist. Sicherlich wird er auch mit Textstellen zu kämpfen haben, aber es ist eine Freude, weil er sich mit Gott selbst beschäftigen darf. Gottes Vorschriften sind richtig und bringen echte Freude. Und dann geht es weiter in 9b. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Gebote sind ganz konkrete Anweisungen, hinter denen eine Autorität steht. Und Gott ist, wie wir gesehen haben, in der Position auch Sachen zu gebieten. Und Gottes Gebote sind, hier steht es lauter, also klar, rein oder auch deutlich. Gottes Wort ist nicht dafür da, den Menschen irre zu führen, irgendwie seine Ideen zu verschleiern und den Menschen eine Idee zu geben, sondern Gottes Gebote sind klar, sie sind deutlich. Sie sollen den Menschen die Augen erleuchten, sie sollen die Augen auftun, sie sollen einem Hilfestellung geben im Leben und nicht einfach nur im Dunkeln lassen. Das ist das Ziel von Gottes Geboten. Viele meinen, ja, das sind irgendwie so abstrakte Weisungen, mit denen man eigentlich nichts anfangen kann, aber so ist es nicht gemeint. Gottes Gebote sollen den Menschen erleuchtete Augen geben, sie sollen einem Klarheit geben, sie sollen Orientierung geben und helfen, den richtigen Weg durch das Leben zu finden. Und Gottes Gebote können das. Man muss nur die Augen dafür öffnen. Dann das fünfte, Vers 10a. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht ewig. Und die Furcht Gottes oder die Furcht des Herrn ist eine eher ungewöhnliche Beschreibung für Gottes Wort. Die hören wir nicht so häufig. Und John MacArthur nennt in seinem Kommentar als Synonym für diese Furcht Gottes Anbetung. Für die hier beschriebene Gottesfurcht. Gott zu fürchten meint, ihn anzubeten. Und ich finde diese Auslegung eigentlich sehr treffend. Gott zu fürchten meint, ihn anzubeten. Und wer kann uns sagen, wie das geht? Die Bibel. Die Bibel ist unser Lehrbuch für Anbetung. Und Jesus selbst in Johannes 4, als er ein Gespräch ist mit einer heidnischen Frau, sagt, Gott sucht Anbeter, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Also wirklich eine Anbetung, die nicht nur gesprochene Worte sind, die nicht einfach nur ein frommer Schein ist, sondern die wirklich von Herzen kommt, die vom Innersten kommt. Und wie kann ein Mensch dazu in der Lage sein, Gott richtig anzubeten, in Wahrheit und im Geist? Das lehrt uns Gottes Wort. Es ist unser Lehrbuch für Anbetung. Wenn wir einen Psalm lesen, die uns Gottes Größe zeigt, und wir das vor Gott bringen, dann ist das Anbetung, die Wahrheit ist, weil wir legen das Gott dar, wie er sich uns offenbart. Das heißt, das Wort Gottes lehrt uns anzubeten in der richtigen Weise. Und es ist rein und besteht ewig. Das heißt, diese Offenbarung Gottes Wort zur Anbetung ist echt. Sie ist ohne Korruption, ohne Fehler und wird deswegen für immer bestehen. Ein festes Fundament, das nie an Relevanz verlieren wird. Und dann die letzte Beschreibung, die David benutzt, Vers 10b. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt. Gottes Wort ist seine Rechtsprechung. Gott richtet in seinem Wort über alles und jeden. Und Gott als der Schöpfer, der über allem steht, hat das Recht, als Richter aufzutreten. Wir haben bereits im ersten Punkt, in der ersten Offenbarung gesehen, dass durch die Offenbarung in der Schöpfung kein Mensch ein Argument hat zu sagen, ich wusste nicht, dass du existierst. Das kann kein Mensch sagen, weil Gott sich in seiner Schöpfung zeigt. Jeder Mensch kann wissen, dass es einen Gott gibt. Und wenn jemand daraufhin versucht, diesen Gott zu finden, sagen, wer ist denn dieser Gott? Dann haben wir in seinem Wort das Versprechen, wer Gott sucht, der wird sich von ihm finden lassen. Das heißt, wenn jemand ernsthaft fragt, wer ist denn dieser Gott, ich möchte ihn kennenlernen, wird Gott einen Weg schenken, diesen Menschen auch in seinem Wort zu begegnen. Jemand, der ernsthaft sucht, wird Gott finden in seinem Wort. Und Gottes Rechtsprechung, so sehen wir es hier, ist wahr. In einer Zeit wie heute hören wir das sehr selten. Ja, alles muss wahr sein. Also nichts darf absolut wahr sein. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Und Gott erhebt den Anspruch, meine Rechtsprechung ist wahr. Sie ist absolut wahr. Sie ist gültig. Und damit ist es auch gerecht. Gottes Gericht ist wahr und ist gerecht. Und was wir hier in wenigen Versen gesehen haben, ist eine Beleuchtung ganz verschiedener Aspekte von Gottes Wort. Wenn du etwas suchst, was dein Innerstes aufrichten und verändern kann, Gottes Wort tut das. Wenn du nach Weisheit suchst, du findest sie in Gottes Wort. Wenn du dich nach echter Freude sehnst, Gott schenkt sie in seinem Wort. Du willst in den Wirrungen der Zeit und deines Lebens den Durchblick behalten, Gottes Wort gibt dir klare Augen. Du willst einen Anker haben, der niemals an Relevanz verliert, wo du dich festklammern kannst. Gottes Wort ist das. Und in einer Welt voll Ungerechtigkeit schreist du nach Gerechtigkeit, du findest Gerechtigkeit in Gottes Wort. Es ist alles, was wir brauchen, es genügt völlig. Und diese Offenbarung Gottes in seinem Wort zeigt uns hier sein tiefstes Wesen. Es eröffnet uns auch zugleich den Plan für unser Leben. Wenn Gott sich zeigt, erkennen wir ihn und wir erkennen seinen Willen. Und David schließt diese Offenbarung mit Vers 11. Und er sagt dort, Sie, also die ganzen Sachen, die er vorher beschrieben hat, die kostbarer sind als Gold und viel gediegenes Gold, süßer als Honig und Honig sein. Das Gottes Wort ist ein Schatz, den man besitzen kann. Gottes Wort, er verleiht es mit Gold oder gediegenes Gold, was einfach Gold in Reinform ist, also reines Gold. Gottes Wort ist ein großer Schatz, den es sich lohnt festzuhalten und den es sich lohnt, ihn zu ergreifen. Und zugleich ist Gottes Wort eine Wohltat für die Menschen. Es ist wie Honig oder Honigseim. Honigseim ist Honig in seiner unbehandelten Form, wie man aus den Waben gewinnt. Also wieder reiner Honig. Unendlich kostbar und unendlich gut und wohlschmeckend. Das ist Gottes Wort. Natürlich, manchmal haben wir den Eindruck, es ist eher bitter. Ja, es sind dann irgendwie Ermahnungen, wir fühlen uns getroffen in unserem Handeln ertappt. Aber letztendlich bringt uns das auf den richtigen Weg. Und das ist letztendlich für einen Christen eine Wohltat. Auch wenn es manchmal wehtun kann. Wir haben jetzt gesehen, dass Gott uns seine Herrlichkeit in seiner Schöpfung zeigt und seinen Willen in seinem Wort offenbart. Aber es ist nicht Gottes Absicht und es ist es niemals gewesen, den Menschen einfach nur Betrachter sein zu lassen, seiner Herrlichkeit, seines Wesens. Ja, kann ja auch sein, man guckt sich das an, man staunt über Gott, man staunt über sein Wort, so ist der Gott, okay. Aber das ist niemals seine Absicht gewesen. Denn was würde das im Hinblick auf uns und Gott verändern? Und da folgt jetzt der dritte Punkt in dem Psalm, nachdem wir erstens die Offenbarung Gottes in der Schöpfung gesehen haben und zweitens die Offenbarung in seinem Wort, folgt jetzt drittens, Gottes Offenbarung fordert Heiligung. Und ich lese uns die letzten Verse aus dem Psalm ab Vers 12. Auch wird dein Knecht durch sie belehrt, im Halten derselben ist großer Lohn. Verirrung, wer sieht sie ein? Von verborgenen Sünden reinige mich. Auch von Übermütigen halte deinen Knecht zurück. Lass sie mich nicht beherrschen. Dann bin ich untadelig und bin rein von großer Übertretung. Lass die Reden meines Mundes und des Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Gottes Ziel ist es, dass wir unser Leben nach ihm ausrichten. Nach dem, was er uns offenbart, soll Veränderung erfolgen. Und er verspricht uns hier einen großen Lohn dafür. Und hier finden wir eine interessante Parallele wieder zu dem Volk Israel. Denn Gott hat dem Volk Israel viele Gebote gegeben und Gesetze und gesagt, das ist mein Maßstab für euch. Und wenn ihr sie haltet, dann soll es euch gut gehen. Das heißt, das war die Verbindung, die Gott mit Israel hatte. Er hat ihnen gezeigt, wie sie leben sollen und ihnen versprochen, es würde ihnen gut gehen. Er würde sie segnen, wenn sie danach leben. Andererseits, wenn sie es nicht täten, würde Strafe folgen. Und wenn wir die Geschichte Israels genauer anschauen, stellen wir fest, dass immer und immer wieder Versagen folgte. Ja, irgendwie haben sie es nicht hinbekommen, dem treu zu sein. Einfach das zu machen, was Gott gesagt hat. Sie haben es nicht hinbekommen. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir eigentlich bekennen, wir sind kein bisschen besser als Israel. Ja, wir haben Gottes Gesetze, Gottes Gebote, Gottes Maßstab für unser Leben. Und wie oft ertappen wir uns vielleicht dabei, dass wir dem ungehorsam sind. Dass wir es nicht schaffen, konsequent das in unserem Leben zu integrieren. Und trotz dieser großen Verheißung, dass darauf Lohn folgen würde, in Psalm 19, Vers 12, versagen wir. Warum fällt es uns Menschen so schwer, Gott gehorsam zu sein? Es ist doch theoretisch so einfach. Einfach das machen, was da steht. Es ist doch eigentlich nicht kompliziert. Und das liegt daran, dass jeder Mensch von Geburt an eigentlich ein Feind dieses Gottes ist. Er lebt auf der ganz anderen Seite und will mit diesem Gott nichts zu tun haben. Und das bringt Paulus in Römer 3 gut auf den Punkt. Römer 3, ab Vers 10. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist niemand, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Das ist der Grundzustand eines jeden Menschen. Jeder Mensch ist fern von Gott, lehnt Gott ab, sucht Gott nicht. Niemand ist gerecht. Niemand sucht Gott. Ein vernichtendes Urteil. Und um dem zu begegnen, gibt es Weihnachten. Deswegen sandte Gott seinen Sohn in diese Welt, weil er wusste, ein Mensch wird von sich aus niemals in der Lage sein, diese Kluft zu überbrücken. Die Menschen wollen mit mir nichts zu tun haben, weil sie gefangen sind in ihrer Sünde. Sie können es gar nicht. Und deswegen muss jemand von außen in dieses System eingreifen. Und das ist Gott selbst. Und wir haben es in der Lesung schon gehört, in Johannes 1 beschreibt Johannes das in wunderbarer Weise und ich möchte noch mal ein paar Verse daraus lesen. Johannes 1, Vers 10 und 11 und 14. Da schreibt Johannes, er war in der Welt, also Jesus, und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Das heißt, die Welt wurde durch Jesus geschaffen, er war das Wort, was bei der Schöpfung beteiligt war, und die Welt kennt ihn nicht. Und er kommt in das Seine und die Seinen nehmen ihn nicht an. Und dann Vers 14, und das Wort, also wieder Jesus, wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, Jesus, der Schöpfer selbst, das Wort Gottes selbst, er offenbart Gott in einer Weise, wie es nichts anderes tun kann, kommt in die Welt als Mensch. Und die Offenbarung in der Schöpfung und die Offenbarung in seinem Wort finden somit beide ihren Höhepunkt in der Offenbarung durch Jesus Christus. Jesus unterstreicht Gottes Größe in der Schöpfung und er unterstreicht den Anspruch, den Gott in seinem Wort an uns Menschen stellt. Aber wir haben gesehen, diesem Anspruch Gottes kann niemand nachkommen. Und jetzt kommt das, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Vers 12, also Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, durch das Vertrauen auf den Sohn Gottes, der in die Welt kommt, ist es möglich, ein Kind Gottes zu sein. Das heißt, in eine Gemeinschaft mit Gott zu treten, die das Gegenteil von dem ist, wo der Mensch in seiner Natur steht. Ein Feind Gottes wird zu einem Kind Gottes. Das wird auf viele von uns schon zutreffen, dass wir das angenommen haben, dass wir daran glauben und sagen, ja, Jesus ist der Weg, zu Gott zu kommen. Jesus ist gekommen, er ist am Kreuz gestorben, wie wir in dem Lied auch gehört haben. Er hat meine Schuld getragen, er hat all das beglichen, was mich von Gott trennt und ich kann ein Kind Gottes sein. Und jetzt werden wir trotzdem eingestehen müssen, obwohl wir das angenommen haben, fällt es uns immer noch schwer, Gottes Gebote zu halten. Das Grundproblem ist irgendwie angegangen, aber immerhin kriegen wir es noch nicht hin, beständig Gott zu gehorsam zu sein. Und diese Feststellung ist biblisch. Ja, wir finden in der Bibel die Begründung, warum das so ist, oder die Bestätigung in 1. Johannes 1, Vers 8. Da sagt Johannes, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, er schreibt an Christen, so belügen wir uns. Und die Wahrheit ist nicht nur uns. Das heißt, er sagt, gebt euch nicht der Illusion hin, dass ihr sündlos seid, obwohl ihr Kinder Gottes seid, sondern Sünde ist nach wie vor ein Teil von euch, weil ihr immer noch in diesem alten Menschen feststeckt. Ja, ihr habt Vergebung der Sünden, aber ihr seid nicht frei davon. Aber das ist kein Zustand, auf den wir uns ausruhen dürfen. Wir dürfen jetzt nicht sagen, ja, dann ist das halt so. Dann ist es ja auch egal. Also Hauptsache gerettet, wie ich hier lebe, ist egal. Am Ende wird alles besser werden. Der Anspruch Gottes bleibt der gleiche. Sein Wort und seine Offenbarung in der Schöpfung, die wollen uns zur Heiligung bringen, also zur Veränderung. Heiligung meint zum einen, dass wir abgesondert sind vor Gott. Das meint diese ursprüngliche Reinigung, diese Stellung, die wir jetzt vor Gott haben. Es meint aber auch diesen beständigen Prozess der Veränderung, den Prozess des Verändertwerdens von Gott. Und das hat auch David verstanden. Kommt zurück zu Psalm 19. In Vers 13 und 14 nennt David zwei Kategorien von Sünde, die uns immer noch teilweise gefangen halten und mit denen wir zu kämpfen haben, auch als Christen. Und das sind zum einen die verborgenen Sünden, die wir vielleicht nicht einmal bemerken. Ja, vielleicht, weil wir uns schon so an bestimmte Abläufe und Gewohnheiten gewöhnt haben, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, dass das Sünde ist, was wir eigentlich tun. Und auch diese Sünden müssen wir vor Gott bringen, weil Gott sieht sie. Gott sieht die Sünden, auch wenn wir sie nicht wahrnehmen. Und deswegen ist dieses Gebet, vergib mir auch die Sünden, die ich nicht weiß, ein sehr gutes Gebet. Und vor allem auch, offenbare du sie mir, zeige mir, wo ich Sünden tue, die ich gar nicht als Sünde wahrnehme. Einfach um auch vom Gewissen her geschärft zu werden für solche Dinge. Und wir werden feststellen, dass Gott genau das tun wird. Und wir werden sensibler werden, was sowas angeht, wenn wir es ernsthaft vor Gott bringen. Und auf der anderen Seite steht, neben den verborgenen Sünden stehen die Sünden, die wir bewusst tun. Ja, das kann die gezielte Lüge sein, um einer Situation aus dem Weg zu gehen, die unangenehm ist. Da machen wir es ganz bewusst. Es kann das ganz bewusste schlechte Reden hinter dem Rücken anderer Menschen sein. Und es kann auch ganz krass sein, das hat David selbst erlebt, als er Ehebruch mit Bathseba beging. Da war er im vollen Bewusstsein seiner Sinne und er war sich bewusst, dass das falsch ist. Und er nahm sich die Frau, weil er sie wollte. Und im Anschluss, was macht er, um das zu vertuschen? Er lässt ihren Mann umbringen, indem er ihn an die schärfste Kriegsfront schickt, um ihn damit auf jeden Fall sterben wird und sagt, lasst ihn alleine davon stehen, dass er sicherlich stirbt. Ja, das waren sicherlich bewusste Sünden. Und niemand von uns kann einer der beiden Kategorien entkommen. Wir alle haben ein Herz, was böse ist. Und deswegen, wie David es hier tut, sollten wir immer wieder bereit sein, bei Gott um Vergebung dafür zu bitten. Und da dürfen wir insbesondere die Verheißung aus 1. Johannes 1, Vers 9 im Kopf haben, wo er erstmal sagt in Vers 8, ihr habt Sünde, seid euch dessen bewusst, und sagt er in Vers 9, wer aber seine Sünden bekennt, zu dem ist Gott treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt. Das heißt, Gott vergibt, wenn wir zu ihm kommen und um Vergebung bitten. 1. Johannes 1, Vers 9. Eine wichtige Verheißung, die wir im Kopf haben müssen, weil sie uns zeigt, wir werden sündigen, aber Gott vergibt und Gott schenkt Veränderung. Aber wir sollten nicht einfach nur um Vergebung bitten, sondern sollten vielmehr auch darum bitten, dass Gott uns befreit von der Sünde. Das schreibt David. Auch von übermütigen, also Sünden, bewussten Sünden, halte deinen Knecht zurück. Also hilf mir da nicht immer wieder reinzutappen, sondern schenke Veränderung. Lass sie mich nicht beherrschen, dann werde ich untadelig sein. Schenke Veränderung. So funktioniert Heiligung, nur so. Gott wirkt an uns. Wir werden auf dieser Erde niemals einen Zustand haben, dass wir perfekt sind, aber ich hoffe doch sehr, dass wir einen Prozess sehen bei uns, der bis zum Alter in die richtige Richtung geht, dass es besser und besser wird, dass Gott uns mehr und mehr verändert zu dem hin, wie er uns haben möchte. Und nachdem David jetzt diese Negation, die Abkehr von Sünde beschrieben hat, schließt er mit dem, was wir stattdessen tun sollen, also dem Positiven, Vers 15. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Ein von Gott verändertes Leben wird nicht nur die Sünde lassen, sondern wird stattdessen das Richtige tun. Und David nennt hier in dem Psalm als ein Beispiel das Reden. Vermutlich als Antwort auf das Reden Gottes in der Schöpfung in seinem Wort, bittet er jetzt darum, dass er selbst ein Reden hat, was Gott ehrt, was gut ist und was Gott gefällt. Und Gottes Bewertung für unser Leben muss der Maßstab zur Beurteilung unseres Redens sein. Aber er geht noch einen Schritt weiter und sagt nicht, er bleibt nicht nur stehen bei dem Reden, sondern er zeigt, noch wichtiger als die schöne Wortwahl und der Inhalt meines Redens ist das Herz. Und Sie kennen sicher das Sprichwort, wovon das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Das heißt, was wir reden, ist nur ein Ausdruck dessen, was eigentlich bei uns im Herzen ist. Wenn wir ernsthaft reden, dann zeigt es das, was bei uns im Herzen drin ist. Und deswegen ist die Veränderung des Inneren des Menschen wichtig, um auch nach außen das Reden, aber auch das Tun nachhaltig zu verändern. Und David schließt jetzt seinen Psalm mit zwei sehr erstaunlichen Beschreibungen von Gott. Er nennt ihn mein Fels und mein Erlöser. Und dadurch drückt er drei Dinge aus. Erstens, es ist sein Gott. Es ist ein persönlicher Gott für David. Nicht ein abstrakter Gott, Gottfigur, ein abstrakter Schöpfer, der weit, weit weg ist, sondern es ist mein Gott, der mir persönlich begegnet ist. Und dann das Zweite, Gott ist sein Fels, Gott ist sein Halt, ein Fundament, auf dem er stehen kann, auf dem er sich festhalten kann. Auf Gott kann er sich verlassen. In all den Stürmen der Zeit, in all dem, was wegbricht und was ungewiss ist, bleibt Gottes Wort, Gott selbst ein Fels, auf dem ich stehen kann, auf dem ich sicher bin. Und dann das Letzte, Gott ist sein Erlöser. Das heißt, David hat hier, obwohl Jesus erst viele Jahre später kam, schon verstanden, dass Gott derjenige ist, der ihn befreien kann von der Sünde, was er davor in den Versen betet. Gott ist der, der ihn erlöst von dieser Fessel und der ihn bereit macht, Gott in rechter Weise zu begegnen, sein Herz frei zu machen. Und wenn wir, und Gott wird uns auch uns befreien, wenn wir an seinen Sohn glauben und uns an ihn wenden. Und er wird es auch immer wieder tun, wenn wir schon Christen sind und immer wieder unsere Fehler vor Gott auch eingestehen. David hat den Psalm mit der Betrachtung des Himmels begonnen und er endet hier treffend mit dem Herz des Menschen. Was für ein riesiger Bogen, vom ganz Großen in das Unsichtbare. Diesen Bogen spannt David und er zeigt, wie groß Gott ist und wie er sich trotzdem den kleinen Menschen zuwendet. Er, der alles erschaffen hat, offenbart sich uns in der Schöpfung, in seinem Wort, und fordert uns letztendlich auf, in Heiligung zu leben. Er will, dass wir Menschen zu ihm kommen, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, dass wir ihm in der richtigen Weise begegnen. Und da stellt sich uns die Frage, ob wir bereit sind, diesem Gott zu begegnen. Ob wir bereit sind, uns Gott zeigen zu lassen. Sind wir empfänglich für die Offenbarung in der Schöpfung? Lesen wir sein Wort mit der Absicht, Gott zu sehen, zu verstehen, wer Gott ist und wie Gott ist? Und lassen wir uns dadurch antreiben, ein Leben zu leben, was von Veränderung, was von Heiligung geprägt ist? Und gerade in dieser auferlegten Weihnachtsruhe, um den Bogen zum Anfang zurückzuspannen, bist du bereit, die wahre Ruhe in Gott zu finden? Dich wirklich in Gott auszuruhen, zu sagen, ja Gott, du bist mein Fels und du bist mein Erlöser. Wie begegnest du diesem Gott? Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.